Herzlich willkommen zu Spotlight Bonn,
dem Tourismus-Podcast für Bonn und die Region.
Wir nehmen euch mit zu spannenden Orten in Bonn und Umgebung.
Begleitet uns auf unserer Reise und seid dabei.
Luca, heute ein Thema, was mich persönlich natürlich sehr betrifft. Thema Frauen, ich bin ja eine. Ja, und wie wir ja schon aus den letzten Folgen hören konnten, verbindet man Bonn vielleicht auf den ersten Blick mit Männern. Wir haben ja jetzt schon von Beethoven gehört, wir haben von Macke gehört, Konrad Adenauer. Und heute wollen wir doch mal einen Blick in die Bonner Frauengeschichte werfen und hören, was es da so für spannende Geschichten gibt.
Ja, ganz genau. Und ich meine, in Bonn haben sich Frauen ja schon vielfach aufgelehnt und tatsächlich Geschichte geschrieben. Hier alleine schon politisch in einem besonderen Maße die Rechte der Frauen eine neue Sichtbarkeit bekommen. Und hier wurde tatsächlich, das kann man nicht anders sagen, wurde auch wirklich dafür gekämpft. Für die Stadt Bonn ist das Thema Gleichberechtigung ein wirklich wichtiges und Bonn ist dafür auch ein ziemlich authentischer Ort, den man ja auch heute noch erleben kann.
Und es gibt ja sogar schon einen Film, der die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik erzählt. Magst du kurz sagen, um welchen Film es sich hier handelt?
Das ist der Film Die Unbeugsamen und der ist tatsächlich ganz spannend, weil wir da unter anderem auch Teile von Bonn zu sehen bekommen und ganz, ganz viele Frauen auch porträtiert kriegen, die einen riesigen Einfluss auf unser heutiges Leben hatten.
Zuallererst begeben wir uns doch jetzt mal in Richtung Frauenmuseum. Also viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin Ellen Junger, bin jetzt seit anderthalb Jahren hier im Haus und für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, bin aber auch ja, rundherum um die Ausstellungen bei der Organisation mit dabei und begleite die Künstlerinnen.
Mein Name ist Silke Dombrowski, ich bin mit dem Haus schon sehr, sehr lange verbunden und zwar seit meiner Zeit als Studentin der Frauengeschichte. Meine Arbeit hier, die sich jetzt immer wieder freiberuflich und seit 21 fest angestellt hier manifestiert, ist jetzt aber die Kuration im Bereich Kunst. Die Gründungsgeschichte des Hauses verbindet sich mit dem Beginn der 80er Jahre in Bonn. Wir sind in einer Zeit, in der die Frauenbewegung in der damaligen Hauptstadt sehr, sehr lebendig war, sehr lila. Und in diesem ganzen Gelände befanden sich mehrere Initiativen, die sich getroffen haben in einem zunächst einmal lockeren Zusammenhang. Frauenbuchladen, Lila Backstube, studentischer Bereich, Politik. Und Marianne Pitzen war diejenige, die sich im Zusammenhang mit den Künstlerinnen der Zeit hier einen Ort geschaffen hat, erst auf der Basis einer Hausbesetzung, die eigentlich künstlerisch eine Weiterführung ihrer Arbeit war, der Galerie Zirkulus. Dort hat sich der wichtige Kreis Frauenform ihre Stadt gefunden und aus diesem Kreis entstanden ist das Gründungsprozedere dieses Hauses. Man muss sich das als lilanes Kollektiv vorstellen. Also das ist eben auch was so wichtig ist zu erzählen, dass es wirklich eine Bewegung war, in der sich vor allen Dingen Künstlerinnen, aber auch Wissenschaftlerinnen zusammengetan haben. Ich nenne das eigentlich die feministische Eroberung des Kunstraumes in einem Sinne, dass dieses Haus an sich Kunst sein sollte. Dieses Haus bezeichnete Marianne Pitzen sehr früh schon als Kunstwerk insgesamt. Aber davon wird sie bestimmt im Originalton durchaus lebhafter erzählen können, als ich das.
Darauf freuen wir uns.
Und da ist sie ja.
Da ist sie auch schon. Genau, wir haben jetzt schon ein bisschen über die Geschichte des Frauenmuseums erfahren und dass es so ein bisschen auch eine Art Kollektiv war, das sich zusammengeschlossen hat. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen aus deiner Perspektive, wie das entstanden ist.
Ja, war der große Wunsch, mit Kunst an die Öffentlichkeit zu gehen. Und die Künstlerinnen waren, so wie viele, so ein bisschen isoliert und haben dann gedacht, da müssen wir etwas zusammen machen. Und haben dann auch so die ersten Ateliers dann hier sehr bald gebaut, weil das war einfach auch wichtig, nicht nur Kunst präsentieren, sondern eben auch machen, herstellen, aktiv sein. Lebendiges Museum, das war natürlich der Anspruch, das entsteht eben auch durch das tägliche Tun.
Also die Kunst wird auch hier gemacht.
Ja.
Immer noch auch, seit Anfang an. Sehr schön.
Also wie können wir uns das vorstellen? Ist es so, dass quasi die Kunst, die hier ausgestellt wird, auf den verschiedenen Etagen, dass die ausschließlich auch hier gemacht wird oder ist das so eine Mischung?
Nein, das natürlich nicht. Mhm. Die ist international. Es ist einfach eine Spannung zwischen dem Lokalen vor Ort und dann der ziemlich großen, weiten Welt. Und das ist auch sehr wichtig, dieses echte, tolle Spannungsverhältnis. Aber es gibt ein schönes Beispiel, was hier gemacht wird. Also eine Gruppe, eine von jungen Künstlerinnen, Atame, hat jetzt schon dann in diesem Jahr die zweite Ausstellung gemacht. Female Gaze, also der weibliche Blick auf die Welt. Und das ist sehr interessant, dass die jungen Frauen eben aktiv sind, aber auch irgendwie inhaltlich, politisch auch, wirklich sehr einfach da tatsächlich auf unserer Seite sind von sich aus.
Wir haben gerade jetzt schon so ein bisschen über die Geschichte des Hauses gehört, ne, und was jetzt heute passiert oder grundsätzlich in der aktuellen Zeit. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, du bist ja nicht nur aktuell Direktorin quasi, also Leiterin dieses Hauses, sondern auch Gründerin. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, das zu machen?
Die Idee war klar. Wir spazierten als Werdende oder als Künstlerin durch die Museen und stellten natürlich fest, durch all die Zeiten, die wir so da wanderten durch die Häuser, dass es da wirklich sehr viele weibliche Wesen gibt, als stehende, liegende, kniende. Also wirklich toll, Akte hinreißend. Aber es fehlten fast völlig die aktiven Künstlerinnen, die selber tätig wurden. Die gab es nicht, denn wir konnten ja nicht zufrieden sein mit einem kleinen Blatt von Käthe Kollwitz oder ein kleines Bild von Paula Modersohn-Becker. Das genügte nicht. Es fehlte einfach die Breite. Es fehlte das, was ja weibliche Kreativität ist. Und da war doch die tolle Frage, gehören wir zu einem Teil der Gesellschaft, der nichts zustande bringt, wo nichts zu sehen ist? Da kann man nur sagen, da gibt es wohl auch nichts. Und dagegen mussten wir natürlich etwas ganz Starkes tun.
Und dass das da bis heute besteht, heißt ja auch, dass es irgendwie geklappt haben muss. Ne? Und ja. Das ist auch, ne? Also das muss man ja wirklich sagen. Aber wie war das damals? Wir haben gerade gehört, in den 80ern ging es ja quasi ein Stück weit los, ne, mit dieser Gründungsgeschichte. Wie ist das angekommen in dieser Zeit? Ich meine, Bonn war ja auch noch Bundeshauptstadt, viele Augen irgendwie waren hier versammelt. Genau, also es war bestimmt ja auch nicht immer leicht, wie ich mir vorstellen kann.
Auch es war so, dass die Bundesregierung hier die Stadt ein bisschen okkupiert hatte. Und dann gab es nichts als die Tagespolitik und die Politik überhaupt. Aber es gab nichts an kulturellen, interessanten Dingen. Da waren die Journalisten und Journalistinnen waren ja da schon interessiert, eine andere Welt zu zeigen, eine andere Stadt sogar. Und deswegen hatten wir es einfach damals sehr gut. Wir nahmen teil an der politischen Gesamtentwicklung. Und wir waren auch ganz froh, dass die Gesetze, die dann auf den Weg kamen, in Richtung frauenfreundlicher auch wirklich gingen. Also erkämpft wurden, so einfach war das nicht. Eine CDU-Politikerin sagte, also ich muss Ministerin werden. Konrad Adenauer war total dagegen. Und dann haben die CDU-Frauen auf den Treppen des Palais Schaumburg ein Sit-in gemacht. War doch eine totale Kühnheit, nicht, für CDU-Frauen. Von den grünen Frauen haben wir da nichts anderes erwartet. Nicht? Aber die gingen ja dann gleich auf ins Feminat.
Und welche Geschichten werden jetzt hier so erzählt? Also vielleicht kann man mal so ein kleines Beispiel, eine kleine Idee für die Zuhörerinnen vermitteln.
Also das, was immer einen sehr starken Bezug zum Haus hat und wo es ein großes wissenschaftliches Interesse gibt, ist eigentlich die Geschichte der Matronen. Da geht es darum, wirklich Urgöttliches mit dem Bezug auf Bonn, aber auch die Eifel immer wieder zu zeigen. Wir haben schöne Kooperationen mit dem Rheinischen Landesmuseum. Und ansonsten gibt es immer wechselnde Themenausstellungen für ein Jahr. Und da hat sich uns die Frage gestellt, ja, wie hat sich die politische Bewegung verbunden mit der zeitgenössischen Kunst? Die zeitgenössische Kunst fragt immer nach dem Verhältnis von Kunst und Leben. Und es ist das Verdienst der feministischen Künstlerinnen der 70er Jahre, klarzumachen, dass das Leben eben auch das Leben der Frauen war. Das heißt, Hausarbeit wurde erstmals zum Thema der zeitgenössischen Kunst. Und das ist was noch viel, viel deutlicher im kunsthistorischen Zusammenhang betont werden muss. Und wir haben tolle Beispiele gezeigt, einen tollen Beitrag dazu leisten können, nicht zuletzt der guten Kontakte von Marianne, aber eben auch, weil doch die Kunstgeschichte sich langsam auch dafür interessiert, zu sagen, ach, was ist denn da gewesen? Und es gibt ja die Prominenz, wir können zwei ganz prominente Positionen zeigen. Das ist einmal Walli Export für Wien, Rosenbach für Deutschland. Wir haben aber auch zum Beispiel mit Ilse Terpelke, mit Chris Werner ganz viele Beispiele von Frauen, die noch nicht so bekannt sind. Und es ist das Anliegen von Marianne immer schon gewesen, Künstlerinnen bekannt zu machen. Mit unserem Frauenmuseum verbindet sich schon sehr lange auch immer der Kunstmarkt. Das heißt, Marianne Pitzen und die Streiterinnen waren vor vielen Jahren schon so klug zu sagen, ja, Künstlerinnen müssen auch lernen, sich zu vermarkten.
Ja, ein großer Fokus ist auf junge Künstlerinnen unter 35 Jahren. Da haben wir oben in der zweiten Etage die komplett reserviert für eben junge Positionen.
Was sind so die Themen, die zurzeit so verarbeitet werden, zum Beispiel vor allem von jungen Künstlerinnen?
Also eine Künstlerin, die beschäftigt sich so mit den verschiedenen Frauenrollen, die wir ja immer noch haben, also dass eben immer noch Care-Arbeit von Frauen hauptsächlich übernommen wird. Und diese Zerrissenheit zwischen einmal sich digital zu präsentieren auf Instagram, immer sexy, sportlich und schick zu sein und gleichzeitig noch weiterhin den Haushalt zu schmeißen, im Hintergrund die Care-Arbeit zu machen. Diese Zerrissenheit und auch in diesem Laufrad der Gesellschaft da irgendwie drin zu sein, das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Wie würdet ihr denn sagen, wirkt das Frauenmuseum auch so auf die Politik hier in der Stadt beziehungsweise so auf das gesellschaftliche Zusammenleben?
Ja, einfach, dass es noch Thema ist, also dass Gleichberechtigung weiterhin Thema ist und sein muss und bleiben muss, weil viele haben es, glaube ich, auch schon so für sich abgehakt und legen das so, ja, sagen, legen es auf die Seite und denken, ja, ach, da ist schon viel passiert, jetzt ist aber auch mal gut. Und wenn wir nicht im Stadtbild sind und die ganze Zeit Präsenz zeigen, dann fällt es ja einfach nur weiter hinten runter. Und ja, ich glaube, die Präsenz ist ganz wichtig.
Was die eigentliche Aufgabe ist und immer noch die eigentliche Aufgabe, gerade wenn wir uns jetzt so ein rechtes Rollback vor Augen führen, wie es in vielen Ländern und auch in Deutschland ja nicht mehr zu leugnen ist und schon lange nicht zu leugnen ist, ist eigentlich, dass die Situation der Frau in einer Gesellschaft das Gradmesser ist dafür, wie demokratisch die gesamte Gesellschaft ist. Werden die Frauen nicht gleichberechtigt beteiligt am Einkommen, an der Kultur, am Einfluss, dann ist die Gesellschaft nicht demokratisch. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und wir hoffen, dass wir noch viele Jubiläen feiern und dass sich dieser Zusammenhang doch noch deutlich mehr festsetzt, als das vielleicht bis jetzt noch der Fall gewesen ist. Das okay. ist das Anliegen.
Wir stehen gerade am Elisabeth-Selbert-Platz. Das ist zwar nicht das Haus der Frauengeschichte, wo wir eigentlich hin wollten, aber wir haben zwei kompetente Ansprechpartnerinnen heute hier, die uns ein bisschen was erzählen wollen über die Frauengeschichte in Bonn und die Bedeutung vielleicht auch weit darüber hinaus und eben, was das Haus der Frauengeschichte mit seinen unzähligen Veranstaltungen, Ausstellungen für diese Stadt so spannend macht. Mögt ihr euch ganz kurz einmal selbst vorstellen?
Ja, ich bin Alma Hannig. Ich bin im Vorstand des Hauses der Frauengeschichte seit Anfang 2022. Ich bin Historikerin und ja, bin diejenige, die jetzt ein bisschen versucht, eine neue Richtung dem ganzen Haus zu geben, zusammen mit meinen Vorstandskollegen.
Genau, und da haben wir noch jemanden hier.
Ja, ich bin Katrin Winter, ich bin auch Historikerin, auch Politikwissenschaftlerin und im Haus der Frauengeschichte kümmere ich mich so um den Bereich Vermittlung und Veranstaltungen.
Und das zeigt ja schon ganz gut, dass das Haus der Frauengeschichte mehr ist als ein Ausstellungshaus. Was macht das Haus der Frauengeschichte aus?
Ja, das Haus der Frauengeschichte ist eine historisch-politische Bildungsinstitution. Das heißt, uns geht es darum, ganz vielfältig zu wirken, über Geschichte von Frauen zu erzählen, aber immer im Zusammenhang mit der gesamten Gesellschaft. Also wir machen ja die Hälfte der Gesellschaft aus und wollen jetzt nicht ausschließlich etwas über Frauen erzählen, sondern eben wie das Ganze im großen Kontext funktioniert. Und wir bieten ganz unterschiedliche Angebote an im politischen, historischen Bereich. Wir machen Ausstellungen, wir machen verschiedene Veranstaltungen, wir machen Workshops. Wir versuchen einfach ein sehr breites Bildungsangebot zu machen.
Also links von mir sehe ich das Stadthaus, in dem tausende Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter arbeiten. Rechts von mir geht es in die Bonner Altstadt mit, naja, der ersten Kirschblütenstraße, der Breite Straße. Und früher war es ja so, dass der Ort, an dem wir jetzt hier stehen, ein paar Meter weiter, eben auch noch zur Breite Straße gehörte. Der heißt jetzt anders. Warum?
Ich gehe mal davon aus, er heißt ja jetzt Elisabeth-Selbert-Platz und ich gehe mal davon aus, dass man einfach erkannt hat, dass es gerade an so einem Ort, Stadthaus, Zentrum eigentlich der Politik in Bonn, dass es schön wäre, auch wieder sich verstärkt auf Bonner Politikerinnen und das, was sie eigentlich für Bonn, aber sozusagen auch für das ganze Land geleistet haben, das stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Und man muss sich vielleicht auch noch mal ganz klar machen, was die Situation ist, in der wir hier sind. Es ist ja nicht wirklich ein Platz. Es ist weiterhin nur Teil einer Straße, aber offensichtlich wollte man zumindest an dieser wichtigen Stelle auf eine so wichtige Person wie Elisabeth Selbert hinweisen. Und Elisabeth Selbert ist dir, Luca, sicher ein Begriff, oder?
Natürlich kenne ich Elisabeth Selbert, ist ja eine bedeutende Frau, nicht nur für Bonn, sondern insgesamt, da sie ja irgendwie auch mit dem Grundgesetz zu tun hatte, was hier in Bonn geschrieben worden ist ab 1949. Welche Rolle hat Elisabeth Selbert denn gespielt, also im Prozess, wie das Grundgesetz entstanden ist?
Ja, Elisabeth Selbert ist tatsächlich eine von vier Frauen, die damals im Parlamentarischen Rat 1948 an der Ausarbeitung des Grundgesetzes beteiligt waren. Und Elisabeth Selbert ist tatsächlich diejenige, auf die die Formulierung des Artikels 3 in unserem Grundgesetz zurückgeht. Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Also eine ganz bedeutende Frau für diese gesamte Phase und nicht nur für den Prozess des Grundgesetzes, sondern auch für alles, was danach passiert ist. Und ich meine, das sind ja Debatten, die nicht jetzt schon beendet sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rum Richtung Alter Friedhof und dann erzählen wir uns da so ein bisschen mehr.
Wir sehen ein Grabmal, ein ziemlich großes, und im unteren Teil des Grabmals sehen wir einen vollständigen Frauenkörper, eine Frau, die nach oben schaut, und im oberen Teil des Grabmals sehen wir die Büste eines Mannes und das auch so in der Dreiviertelansicht. Also eine klassische Situation.
Eine klassische Situation, in dem quasi die Frau von unten auf den Mann blickt, der quasi über einem Schwan positioniert ist. Und jetzt stehen da ja zwei Namen drauf. Einmal Robert Schumann und Clara Schumann. Warum stehen wir gerade vor diesem Grab?
Ja, weil wir da natürlich zwei prominente Menschen haben. Der eine ist wahrscheinlich für viele mehr prominent als seine Ehefrau, aber das ist auch gerade das, was wir ein bisschen gerade rücken wollen. Also Robert Schumann ist hier verstorben in Bonn und seine Ehefrau hat dafür gesorgt, dass er eben ein entsprechendes Grabmal bekommt, was sehr, sehr imposant wirkt, und die Darstellung ist auch tatsächlich durchaus nach ihren Vorstellungen erfolgt. Das ist ein Künstler-Ehepaar und das ist das, was man ganz oft vergisst, dass die Musik, die wir heute kennen, genießen, dass das ja auch nur in dieser Partnerschaft auch entstanden ist und dass man es genauso auch denken muss und dass Clara Schumann eine enorm wichtige Rolle gespielt hat, nicht nur jetzt als Inspiration, was viele dann vermuten bei dieser Darstellung, sondern ganz im Gegenteil, also sie war ja selbst eine sehr, sehr anerkannte Künstlerin, nicht nur als Pianistin, sondern auch als Komponistin, und hat dafür gesorgt, dass auch die Werke von Robert Schumann an ganz vielen Stellen gespielt werden. Sie durch ihren eigenen Einfluss als Pianistin konnte dafür sorgen und war praktisch da, ich würde sagen, so so jemand wie eine Familienmanagerin und gleichzeitig auch tatsächlich die Künstlermanagerin, also diejenige, die wirklich alles organisiert hat. Sie war ein unglaubliches Organisationstalent und hat dann auch bis ins hohe Alter selbst noch Konzerte gegeben, als Robert Schumann schon längst nicht mehr lebte, hat aber auch eine sehr große Familie zu versorgen gehabt und hat Konzerte in ganz Europa gegeben, das alles selbst organisiert und koordiniert. Also eine unglaublich, ja, bewundernswerte Frau. Wir wissen ja, dass es ja sehr lange in der Geschichtsschreibung so war, dass man ja sehr viele Frauen ignoriert hat und ihre Leistungen einfach nicht gewürdigt hat. Frauen, die unglaublich viel bewirkt haben, die in ihrer Zeit sehr, sehr bedeutend waren, auch als solche anerkannt wurden und dann später komplett in Vergessenheit geraten sind. Sei es als Künstlerin, sei es als Politikerin, sei es als Musikerin. Also da gibt es sehr, sehr viele Beispiele.
Das sieht man dann auch oder hört man auch in euren Stadtrundgängen, oder? Also man läuft ja durchaus auch hier über den alten Friedhof. Wie lange dauert so ein Stadtrundgang?
Ja, ich denke, man sollte so mit 90 Minuten durchaus rechnen. Man hat halt einfach auch immer ein paar Wege zurückzulegen. Und die Idee ist eben auch, wenn wir uns befassen mit den Persönlichkeiten, die uns wichtig sind, dass wir uns darüber auch austauschen. Das ist eigentlich das, was eigentlich alle unsere Angebote auch auszeichnet, dass wir ja ins Gespräch kommen wollen.
Wir inzwischen sind ein paar Meter weiter und stehen vor dem Grab von Dr. Mildred Scheel. Wer war diese Frau? Weil ihren Mann kennt man ja meistens.
Richtig. Ihr Mann war Walter Scheel, Bundespräsident, hier in Bonn noch zur Zeit der alten Bundesrepublik. Und sie war natürlich seine Ehefrau, aber, und das ist das, was hier auch auf dem Grabstein zu lesen ist, sie war die Gründerin der Deutschen Krebshilfe. Und im Allgemeinen kümmern sich dann die Gattinnen der Bundespräsidenten, so haben sie das früher gemacht, eben um Wohltätigkeitsbelange. Mildred Scheel hatte natürlich auch diesen Anspruch, wollte aber ein bisschen mehr noch. Also sie war eigentlich nicht so ganz glücklich damit, dass sie eben auch selber dann nicht mehr ihren Beruf als Ärztin ausüben konnte. Und war sich aber gleichzeitig der Tatsache bewusst, dass es einen großen Bedarf eigentlich gibt, wenn es um das Thema Krebs geht, dass Menschen damit anders umgehen, als sie das bis dahin getan haben. Also ein Thema, das immer unter der Decke gehalten wurde, ein Thema, das mit Tabus beladen war, und das wollte sie verändern. Also sie wollte, dass sowohl diejenigen, die an Krebs erkrankten, anders damit umgehen können, aber es war ja auch wichtig, dass die Gesellschaft anders damit umgeht. Und darum hat sie eben diese Deutsche Krebshilfe mitgegründet, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und sie war auch sehr, sehr aktiv, dass wirklich, ja, dass alle sich damit beschäftigten. Also sie war tatsächlich in der damaligen Zeit in vielen Fernsehsendungen als Gast und ja, hat immer wieder auf ihr Anliegen hingewiesen. Und dass wir heute ja anders damit umgehen, hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie Mildred Scheel in den 70er Jahren da wirklich was Bahnbrechendes auf die Beine gestellt hat. Also alleine die Tatsache, dass es für Mildred Scheel relativ selbstverständlich war, studieren zu können, wenn wir wieder zurückdenken an den Ort, an dem wir gerade waren, mit Clara Schumann, in der Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Heutzutage, glaube ich, ist die Mehrzahl der Studierenden, zumindest zu Beginn des Studiums, weiblich. Es ist eben nicht selbstverständlich, wie wir die Situation heute empfinden. Und wenn wir heute noch sehen, manches kann geändert werden, sind das wunderbare Beispiele, das Beispiel von Mildred Scheel, sich klarzumachen. Es muss auch immer wieder einzelne Personen geben, die den nächsten Schritt machen, der in der Öffentlichkeit dann auch wahrgenommen wird.
Viele Besucherinnen und Besucher, die ja etwas älter sind, die kennen sie sehr gut und die ist sehr präsent. Bei den Jüngeren ist aber das Interesse sehr groß an der Person und das ist, glaube ich, auch das, was besonders ist an unseren Rundgängen. Wir holen ja praktisch die Gesellschaftsgeschichte dann auch mit rein. Und das hat man jetzt auch ein bisschen an den Erzählungen von Katrin auch gemerkt, dass es geht sehr viel, egal ob wir uns um Clara Schumann kümmern, um Mildred Scheel oder um viele andere Personen, geht es darum, eigentlich zu zeigen, wie die Gesellschaft damals funktioniert hat, in der eben diese Frauen gewirkt haben. Was hat sich geschichtlich bis heute verändert? Was hat das heute mit uns zu tun? Das sind immer die Leitfragen, die für uns praktisch am Anfang eines solchen Rundgangs stehen. Und das ist auch etwas, wo wir auch merken, dass die Besucherinnen und Besucher unabhängig von ihrem Alter tatsächlich immer einen Beitrag dazu leisten können, auch wenn sie vielleicht die betreffende Person nicht unbedingt schon vorher kannten, dass das Interesse da ist, sich einfach wirklich über die, ja, über die Sozialgeschichte, über die Alltagsgeschichte auszutauschen und zu schauen, inwiefern ist das wirklich sichtbar in einer Stadt. Und das ist das, was wir auch feststellen, dass viele danach dann nach Hause gehen und nun schreiben, jetzt gehe ich auch durch meine eigene Stadt mit ganz anderen Augen durch die Stadt, weil man eben merkt, dass man ganz bewusst nach Frauen suchen muss und dass sie nicht spontan einfach an jeder Straßenecke, dass da ein Denkmal steht oder ein Straßenname auf eine Frau hinweist. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir ein bisschen versuchen, weiterzutragen und zu sagen, kümmert euch dann auch in ihrer eigenen Umgebung darum, dass gewisse Frauen sichtbarer werden.
Wir haben uns jetzt gemeinsam mehrere Gräber angeschaut, waren am Elisabeth-Selbert-Platz und das Haus der Frauengeschichte gibt es ja jetzt schon einige Zeit und wird bald neu eröffnet in einem neuen Standort. Wo wird das sein und was wird man da sehen und erleben können?
Also wir haben mit der Stadt Bonn eine Kooperation abgeschlossen und werden dann ein städtisches Gebäude nutzen, das am Rhein liegt. Wir lüften das Geheimnis am 8. März 2023, ja. Und wir eröffnen mit einer Sonderausstellung zum Thema Archäologinnen. Eine Ausstellung, die von der Bundeswehr-Uni in München erarbeitet wurde und wo wir dann eigene Ergänzungen dazu dann mit Bonner Beispielen leisten. Es werden ganz viele Blogbeiträge zu den einzelnen Archäologinnen geben, auch verschiedene Angebote, auch tatsächlich Begleitungen durch die Ausstellung. Und ich denke, mit den Archäologinnen haben wir einen wunderbaren Start, weil wir da in Bonn auch wirklich herausragende Beispiele haben. Und ich freue mich, wenn möglichst viele kommen, um dann tatsächlich diese Beispiele kennenzulernen.
Also ab dem 8. März geht's los. Schaut vorbei, vielleicht auch vorher mal auf der Homepage. Da gibt es immer aktuelle Infos.
Luca, wir befinden uns ja schon fast wieder am Ende unserer Folge. Was konntest du denn so mitnehmen?
Total viel, weil du hast ja schon am Anfang gesagt, Frauen häufig eben nicht so sichtbar sind wie Männer, gerade im politischen Bereich, aber eben so viel beigetragen haben, so viel dazu, was wir hier jetzt gerade noch alltäglich sehen. Ich meine zum Beispiel die Deutsche Krebshilfe, die ja immer noch einen super wichtigen Informationsanteil irgendwie hat, wenn es um solche Erkrankungen geht, oder auch in der Bonner Republik selbst die Teile des Grundgesetzes, die darauf aus sind, wie das jetzt umgesetzt wird. Das ist enorm und ich finde, das sollte viel, viel mehr Sichtbarkeit bekommen.
Mehr Respekt und mehr Sichtbarkeit und da haben wir euch ja schon ein paar Tipps gegeben, wo man da sich so informieren kann und was man besuchen kann, aber man kann tatsächlich auch eine Stadtführung machen zum Thema Frauenpower in Bonn und das möchten wir euch sehr gerne ans Herz legen, die mal zu besuchen. Und wir haben ja eben schon unseren kleinen Tipp angesprochen, wer es nicht nach Bonn schafft, kann sich ja die Unbeugsamen auch nochmal anschauen und sehen, wie wichtig Frauen für die Gesellschaft sind und Gleichberechtigung ist etwas, was man einfach nicht für selbstverständlich nehmen kann und was auch heute, würde ich behaupten, immer noch nicht ganz gegeben ist. Also sollten wir uns die Geschichten starker Frauen auf jeden Fall vor Augen führen.
Ganz genau. Und vor allem, unterm Strich, ist es ja auch für alle sinnvoll, diese Gleichberechtigung. Das hat der heutige Tag wie kein zweiter gezeigt. Genau, und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit einem Thema, was so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Und zwar schauen wir uns die Bundesstadt Bonn als politische Region in der Gegenwart an und schauen mal, was sich so in den letzten Jahrzehnten hier entwickelt hat, wo wir im Moment stehen.
Einiges haben wir auch schon gehört beim Weg der Demokratie, aber es gibt noch viel mehr zu erforschen und da möchten wir euch nächste Woche sehr gerne mitnehmen.
Und bei euch, die zugehört haben, bedanken wir uns auch ganz, ganz herzlich und freuen uns, wenn ihr weiter dabei bleibt. Es wird nicht lange dauern, dann kommt die nächste Folge von Spotlight Bonn und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Teilt diesen Podcast mit allen, die Bonn und die Region interessant finden könnten oder ihre Heimat nochmal neu entdecken wollen. Wir können euch auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend. Bis bald.
Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.